NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es war ein denkwürdiger Tag. Am 28. Oktober 1965, vor 50 Jahren also, verkündete Papst Paul VI. Rechtskräftig die Erklärung Nostra Aetate, zu Deutsch in unserer Zeit, über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Eine Erklärung, auf die sich das Zweite Vatikanische Konzil zuvor geeinigt hatte. Wörtlich heißt es darin, obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben, kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen. Und weiter, im Bewusstsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus. Zitat Ende. Diese heute in mancher Hinsicht nicht gerade fortschrittlich klingende Schrift bedeutete eine Revolution in den christlich-jüdischen Beziehungen. Der Publizist Günther Bernd Ginzel ist Mitglied der jüdischen Gemeinde Köln und des Arbeitskreises Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Günther Bernd Ginzel, wie lautet Ihre Bilanz nach 50 Jahren? War Nostra Aetate im Alltag erfolgreich?
Ja, in gewisser Weise ja. Vielleicht hat sich in der Theologie oder in den Köpfen vieler Menschen so viel noch nicht geändert. Aber eins, und das ist die eigentlich aus jüdischer Sicht zentrale Zäsur, eine eindeutige Verurteilung des Antisemitismus, ein Klarstellen, wer Christ ist, kann kein Antisemit sein. Der Papst Franziskus hat noch am Mittwoch aus Anlass dieses Jubiläums große Delegationen aus der jüdischen Welt empfangen und hat die Wirkung von Nostra Aetate auf zwei Sätze komprimiert. Ja, hat er gesagt, ja zu der Wiederentdeckung der jüdischen Wurzeln des Christentums und nein zum Antisemitismus.
Gerade Papst Franziskus ist ja etwas Besonderes. Er ist eng befreundet mit einem Rabbiner und tut besonders viel für die Verständigung mit den Juden. Wie gut kommt das in der Breite der katholischen Basis an?
Also vor allen Dingen in Westeuropa kommt das ganz ausgezeichnet an. Es ist ein Zeichen für seine Offenheit. Es ist auch ein Zeichen für seine Treue. In anderen Teilen der Welt, in Polen, in Ungarn, überall dort, wo wir einen sehr konservativen, oft auch nationalistisch geprägten Katholizismus haben, irritiert das. Das hat ja auch schon bei Johannes Paul II. Irritiert, der ihnen konservativ viel näher stand, aber eben auch hier seine Verbindung zu Juden und Judentum immer wieder deutlich machte. Das geht bestimmten Teilen gegen den Strich. Hier lebt dieser uralte katholische Antisemitismus noch weiter. Die Juden sind irgendwie die Jesusmörder, die Gottesmörder. Es sind die Verstockten. Es sind irgendwie das, was eben 1000 Jahre lang die Kirche gepredigt hat. Es sind die Feinde der Christen. Zumindest muss man sie skeptisch betrachten.
Wie viel religiöses Gespräch miteinander gibt es eigentlich? Was wissen Katholiken von Juden und umgekehrt?
Also die Zahl der katholischen und auch natürlich evangelischen Gesprächspartner, die das Judentum ganz ausgezeichnet kennen, bis hin eben auch zu den rabbinischen Schriften, die ist ganz erstaunlich groß. Das geht weit über das Wissen, das in der Breite und in der Tiefe, das in den jüdischen Gemeinden vorhanden ist. In den jüdischen Gemeinden, vor allen Dingen in Deutschland, ist der Dialog eher eine Frage der Vorstände, der diplomatischen Höflichkeit. Und ich habe den Eindruck, keine Herzensangelegenheit. Vor allen Dingen der religiöse Dialog wird kaum geführt, der nun ehrlich gesagt für Juden auch nicht so spannend ist, denn dass Jesus im weitesten Sinne wirklich jüdisch war und seine Lehre jüdisch geprägt ist, ist ja für Juden keine so große Überraschung.
Die christlich-jüdischen Gesellschaften wirken ehrlich gesagt stagnierend und auch überaltert. Gibt es neue Formen der Kommunikation, die auch jüngere Leute ansprechen, oder ist das eigentlich vorbei?
Ich glaube, dass der christlich-jüdische Dialog in der Form, wie er jetzt seit Jahrzehnten unverändert im Wesentlichen geführt wird, eine Angelegenheit der alten Generation ist. Was wir verloren haben, ist die Jugend, die die Notwendigkeit nicht mehr versteht. Da sind immer schon andere Formen entdeckt worden. Man kommt zu Projekten zusammen. Zum Beispiel in einigen Gemeinden gibt es Ansätze, Hilfe für Flüchtlinge, Hilfe für muslimisch-syrische Flüchtlinge, wo auch jüdische Menschen und jüdische Gruppierungen Flagge zeigen wollen. Das ist eine ganz neue Form und die begrüße ich sehr.
Das war der Publizist Günther Bernd Ginzel zum 50. Jahrestag der päpstlichen Erklärung Nostra Aetate über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Eine Ausstellung in Hannover beleuchtet die sogenannten Kindertransporte vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, dazu gleich mehr. Im Anschluss wird Rabbinerin Irit Schelor aus London den Wochenabschnitt der Tora, der fünf Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst den Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel seine Sorge über Antisemitismus bei Flüchtlingen zum Ausdruck gebracht. Das CDU-Präsidium unter Leitung der Vorsitzenden traf sich zu Beginn dieser Woche mit dem Präsidium des Zentralrats unter Leitung des Präsidenten Josef Schuster. Die rund dreistündige Begegnung habe in freundschaftlich, offener und vertrauensvoller Atmosphäre stattgefunden, erklärten beide Seiten. Eine israelische Rechtshilfegruppe hat das Online-Portal Facebook wegen zahlreicher dort veröffentlichter Aufrufe zur Ermordung von Juden verklagt. Die Direktorin der Nichtregierungsorganisation sagte, die in New York eingereichte Klage ziele nicht auf Entschädigungszahlungen, sondern auf die Entfernung der gegenwärtig rund 1000 Seiten, die zur Gewalt gegen Juden aufriefen, sowie auf eine Verbesserung der Kontrollmechanismen im derzeit größten sozialen Netzwerk der Welt. Den Hintergrund bilden zahlreiche Gewaltakte von Palästinensern gegen Juden in Israel und dem besetzten Westjordanland. Binnen kürzester Zeit hätten 20.000 Israelis in einer Online-Petition die Klage gegen Facebook unterstützt, hieß es weiter. Facebook bezeichnete sie als unbegründet, man werde sich energisch verteidigen. Der geschäftsführende Direktor des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts, Werner Konitzer, hat den früheren hessischen Generalstaatsanwalt verteidigt, dass Bauer in den 1950er Jahren Verfahren gegen mehr als 100 NS-Richter einstellte, sei seit Jahren bekannt. Die Gründe für dieses Verhalten seien unklar. Vielleicht habe Bauer sich auf die großen Dinge konzentrieren und nicht neue Fronten eröffnen wollen, etwa mit den ihm feindlich gesonnenen Richtern an den Landgerichten. Die von Bauer verschonten Richter hatten in der NS-Zeit Todesurteile gesprochen. Dennoch gebe es keinen Anlass, an der Lebensleistung Fritz Bauers zu zweifeln, betonte Konitzer. Fritz Bauer sorgte gegen große Widerstände für den ersten Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965 und bereitete ihn maßgeblich vor. Der Grünen-Politiker Volker Beck wird am 4. November mit dem Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden geehrt. Beck werde für sein herausragendes Engagement für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und gegen Antisemitismus ausgezeichnet, teilte der Zentralrat mit. Die Laudatio bei der Preisverleihung in Berlin wird Außenminister Frank-Walter Steinmeier halten. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Soweit die Meldungen.
Es war sehr hart, aber es war meist die Rettung. Mehr als 10.000 jüdische Kinder bestiegen in dem Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkrieges Züge in Deutschland, Österreich oder der Tschechoslowakei. Ihre Eltern schickten sie unbegleitet nach England und Holland, um sie in Sicherheit zu bringen. Jüdische Gemeinden in Großbritannien stellten Garantiesummen für alle anfallenden Kosten, damit wenigstens die Kinder einreisen durften. Eine Ausstellung in Hannover dokumentiert seit dieser Woche das schmerzlich aktuelle Thema unter dem Titel »Fremde Heimat – rettende Kindertransporte aus Hannover 1938-39«. Michael Hollenbach berichtet.
Ursula Bayroth war 6 Jahre alt, als sie Ende 1938 Hannover Richtung England verließ. Für ihre Mutter sei es furchtbar gewesen, sie und ihre Schwester in ein jüdisches Heim ins nordenglische Blackpool zu schicken, meint die heute 83 Jahre alte Hannoveranerin.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich das fertiggebracht hätte, aber es war einfach die Situation, es ging ums Überleben.
Ursula Bayroth stammte aus einer liberalen jüdischen Familie. In Blackpool kam sie in ein streng orthodoxes Mädchenheim. Anfangs konnten die Eltern noch Briefe schreiben, Doch mit Beginn des Krieges waren nur noch kurze Mitteilungen über das Rote Kreuz möglich.
Man konnte im Telegrammstil 25 Worte schreiben. Das war dann allerdings Wochen und Monate unterwegs und auf dem gleichen Vordruck konnten wir dann die Antworten schreiben.
Mehr als 90% der Kinder, die 1938/39 nach England und in die Niederlande ausreisen konnten, verloren ihre Eltern. Sie wurden von den Nazis ermordet.
Wir waren von allen die Einzigen, die ihre Eltern jemals wiedergesehen haben.
Ursula Bayroth ist eine der 19 Mädchen und Jungen, die aus Hannover gerettet wurden und über deren Biografie die Ausstellung Fremde Heimat informiert. Mit Fotos, Dokumenten oder kleinen Habseligkeiten, wie zum Beispiel der Puppe, die die kleine Ursula damals mitgenommen hat, vermittelt die Ausstellung einen informativen und emotionalen Einblick in das Schicksal der geretteten Kinder. Auch über die Zeit nach 1945. Ursula Bayroth gehörte zu den wenigen, die wieder nach Deutschland, nach Hannover zurückkehrten.
Ich kam ja nun aufs Gymnasium und ich konnte gar kein Deutsch mehr, wie das so ist. Man lernt die fremde Sprache sehr schnell, je jünger man ist, aber umso schneller vergisst man auch die bisherige.
Auch Michael Brown, der als Kind noch Franz Schlesinger hieß, gelang als Neunjähriger die Rettung nach England.
My father took me for a walk.
Mein Vater ging mit mir in Herrenhausen spazieren und führte ein sehr ernstes Gespräch mit mir. Er sagte, dass meine Schwester und ich nach England gehen müssten, aber er und meine Mutter würden innerhalb der nächsten 3 Monate folgen. Ich glaubte ihm das, sonst wäre es für mich zu schrecklich gewesen, das zu akzeptieren.
Doch Michael Brown sah seine Eltern nie wieder. Sie wurden nach Riga deportiert und dort ermordet. Michael Brown blieb bei seiner Pflegefamilie in England. 1963 kam er zum ersten Mal nach Deutschland zurück. Bei jedem Deutschen, der älter als 40 war, habe er sich damals gefragt, ob der ein Nazi sei.
Ich habe keinem getraut. Ich habe jede Unterhaltung vermieden und ich habe mich auch nicht als Jude zu erkennen gegeben.
Heute sei er froh, dass seine Heimatstadt Hannover mit dieser Ausstellung an das Schicksal der geretteten Kinder erinnere. Ein Schicksal, das selbst in den betroffenen Familien oft verschwiegen würde, sagt Karl-Josef Kreter. Der Historiker gehört zu den Initiatoren der Ausstellung.
Es gibt einmal das Muster, dass die zweite Generation fast gar nichts erfahren hat von ihren Eltern und dann eher über das Nachfragen der Enkel sowohl die zweite Generation Auskunft gibt, als auch dann die Großelterngeneration.
Bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung schlug der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz einen Bogen zu den heutigen Flüchtlingskindern, die nach Deutschland kämen. Auch sie bräuchten Menschen, die sie aufnehmen und sich um sie kümmern. In England waren das damals vor allem jüdische Familien und Mitglieder der christlichen Quäker, sagt Karl-Josef Kreter.
Es war aber so, dass diese Familien, die sich da bereit erklärt haben, dass die nicht zu den ganz Reichen gehörten, sondern die haben tatsächlich gesagt, in unserer Familie können wir noch ein Kind aufnehmen. Aber die wirtschaftlichen Verhältnisse waren dann auch so, es ging nur ein Kind.
Was dazu führte, dass aus manchen jüdischen Familien nur ein Kind nach England ausreisen konnte.
In den Karteien der Hilfsorganisationen, da gab es noch nicht bearbeitete oder dann nicht mehr bearbeitbare Anträge in nochmal der Zahl von 10.000. Diese 10.000 sind dann eben auch im Holocaust umgebracht worden.
Die Ausstellung Fremde Heimat, rettende Kindertransporte aus Hannover 1938/39 ist im Neuen Rathaus in Hannover bis zum 18. November zu sehen, und zwar an allen Werktagen von 8 bis 18 Uhr. Michael Hollenbach stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Irit Shilor aus London.
Der Wochenabschnitt Vaikra und die ihn begleitete Haftara handeln von unfruchtbaren Frauen, Sarah einerseits und die Frau aus Shunem andererseits. Beide sind schon älter und seit vielen Jahren unfruchtbar. Beide bekommen die Nachricht, dass sie ein Kind bekommen werden, und natürlich trauen beide der Nachricht nicht. Sarah lacht, während die Frau aus Shunem den Propheten Elisha anfleht, sie nicht zu belügen. Unfruchtbarkeit ist einer der größten Flüche, der eine biblische Frau treffen konnte. In manchen Fällen hat die Geschichte ein glückliches Ende. Die betreffende Frau bekommt ein Kind, manchmal sogar zwei, wie bei den Matriarchen Rebekka und Rachel. Sehr oft wurden diese Kinder große Männer in ihre Gemeinschaften, so wie Josef, der Vizekönig in Ägypten wurde, oder die Patriarchen Isaac und Jakob, so wie Esau, der Gründer der arabischen Dynastie. Doch in den meisten Fällen von Unfruchtbarkeit war es die Frau, welche die Last des Scheiterns tragen musste, und sie war es, die das Stigma der Nutzlosigkeit, der Wertlosigkeit ertragen musste. Das hebräische Wort für unfruchtbar ist Akara, was Entwurzelte bedeutet. Ist es das, was eine Frau fühlte, wenn sie keine Kinder bekommen konnte? Ist das die gesellschaftliche Meinung der damaligen Zeit? In der modernen Zeit ist es möglich geworden, unfruchtbaren Paaren zu helfen. Doch das traditionelle Judentum vertritt weiterhin die Meinung, dass Unfruchtbarkeit ein Beweis für einen Fehler seitens der Frau ist. Wenn also ein Paar schon einige Jahre verheiratet ist und keine Kinder hat, hat der Mann das Recht, sogar die Verpflichtung, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, weil das Gebot »Seid fruchtbar und mehret euch« als äußerst wichtig gilt, insbesondere für Männer. Der Film Kadosh, 1999 in Israel von Amos Gitai produziert, erzählt die Geschichte von einem sehr orthodoxen Paar, das offensichtlich 10 sehr idyllische Ehejahre verbringt. Doch der Ehemann wird von seinem Rabbiner überredet, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, weil sie anscheinend keine Kinder bekommen kann. Der Film beschreibt Einstellungen, die nicht ungewöhnlich sind, und das macht ihn so eindringlich. Die Vorstellung, dass das Paar sich beraten lassen und eine medizinische Behandlung bekommen könnte, ist undenkbar. Die Unfruchtbarkeit der Frau muss eine Art Bestrafung von Gott sein. Der Mann hat das Recht, sogar die Verpflichtung, eine andere, fruchtbare Frau zu finden. Unfruchtbarkeit muss nicht Unvollkommenheit bedeuten. Schließlich ist sie nicht mehr mit dem Stigma behaftet, wie in früheren Zeiten. Viele Menschen bleiben gewollt kinderlos, ob sie fruchtbar sind oder nicht. Und doch empfinden wir Mitleid für die Kinderlosen, oft grollen wir ihnen sogar. Ist es nicht an der Zeit, unsere Einstellungen zu überdenken?
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbinerin Irit Schillor aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.